Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Politikwissenschaftler und freier Autor bei der Taz, Ingvar Perovanovic. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Dankeschön für die Einladung.
Heute wird es viel um das Fahrrad gehen, das sage ich schon mal vorab. Gibt es aber immer ein Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Groningen ist für mich
meine Studienstadt, die mich sehr geprägt hat.
Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
Das neue Lied von Vampire Weekend. Der Name ist mir entfallen, aber eine neue Single.
Fahrradspuren in Deutschland sind?
Eine Mutprobe.
Fahrtauglichkeitsprüfungen für Senioren sind?
Absolut sinnvoll.
Mein Lieblingssport ist?
Fußball.
Dabei kann ich abschalten?
Beim Fahrradfahren.
Gibt es einen Lieblingsverein, auch einen Fußballverein?
SC Freiburg.
Freiburg.
Ganz klar.
Ah, sehr gut. Das hat mich zuletzt empört.
Die Reaktion der Staatssekretärin im Verkehrsministerium, die zwar den Unfall bedauert in Berlin, der vor einigen Tagen geschehen ist, wo eine Frau und ein Kind leider gestorben sind, daraus allerdings keinerlei Konsequenzen ableiten möchte.
Das hat mich zuletzt gefreut.
Die erneuerbaren Energien werden immer erfolgreicher, sowohl in Deutschland als auch Europa als auch weltweit. Neuerdings ist die Windkraft die wichtigste Energiequelle und das ist in dieser ganzen Klimadebatte, die immer wieder geprägt ist von Rückschlägen, von Nachteilen, ist das endlich mal eine gute Nachricht und eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht.
Auf dieses Konzert werde ich als nächstes gehen.
Ich würde sehr gerne auf ein Stromae-Konzert gehen, wenn er in meine Nähe kommt. Ja, ansonsten, es gibt einen tollen Cellisten, den ich mal in der Elbphilharmonie kennengelernt habe, Gauthier Capuçon, und der kommt auch ab und zu nach Deutschland, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen.
Meine längste Fahrradtour bisher war nach?
Von Zagreb nach Thessaloniki. Also einmal.
In welcher Zeit? Wie viele Kilometer sind das?
Sind das 1000 Kilometer oder 1500? Na, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dann war meine längste Fahrradtour von Freiburg ans Mittelmeer und wieder zurück, weil das waren knapp 2000 Kilometer. Das ist aber schon ein bisschen her.
Und meine schönste Radtour war bisher?
Von Zagreb nach Thessaloniki. Das war durch den Balkan, wunderschöne Radtour, tolle Menschen, tolle Landschaften, tolles Essen und auch gute Straßen mit wenig Verkehr.
Meine erfreulichste Erfahrung mit dem Fahrrad in einer Stadt war bisher?
Utrecht, mit Abstand.
Meine schlimmste Erfahrung mit dem Fahrrad in einem Land auf dieser Welt war bisher?
Boah, Thessaloniki ist schon hart, muss man sagen, also in Griechenland. Ansonsten, also Berlin, muss man leider sagen, steht echt weit oben, ne? Auch wenn es dort Radwege gibt, aber die Verkehrsdichte ist einfach enorm. Ja, also muss ich leider sagen, Berlin ist da auf ganz hoch, ganz oben mit dabei.
Milch ist für mich
immer noch präferiertes Getränk, wenn ich die Frage bekomme, mit normaler Milch oder Hafermilch.
Und welche, dann sagst du normale Milch?
Genau, dann sage ich normale Milch. Das macht den Kaffee doch etwas cremiger.
Spielst du ein Instrument?
Nein, Ukulele, aber mehr schlecht als recht.
Kultur ist für mich?
Eine sehr wichtige Nebensache. Nicht die Hauptsache. Ich könnte darauf verzichten, aber ich möchte es nicht.
Ich habe dich jetzt ganz kurz schon vorgestellt einmal. Vielleicht magst du das mal ein bisschen ausführlicher machen. Wer bist du und was machst du?
Also, ich bin Ingvar Perovanovic, bin 29 Jahre alt, gelernter Politikwissenschaftler. Also streng genommen habe ich internationale Beziehungen studiert in den Niederlanden, in Groningen. Das kann man in Deutschland so nicht in einen konkreten Beruf übersetzen und da kommt der Politikwissenschaftler dem am nächsten. Ich bin mittlerweile seit gut einem Jahr freier Autor. Ich schreibe im Moment hauptsächlich für die Taz Beiträge über Verkehrswende, Radverkehr, Klima, aber jetzt auch über die Landwirteproteste, also alles, was so in diesem politischen Rahmen der Nachhaltigkeit sich bewegt, und bin aktivistisch etwas unterwegs. Das heißt, ich setze mich ein für bessere Radverkehrsbedingungen und schreibe ein Buch im Moment und bin ab und zu mal Gast in den Medien und bin so ein freier Radikaler, würde ich mal sagen. Also versuche einfach meinen kleinen bescheidenen Beitrag für die Verkehrswende, für die große ökologische Transformation zu leisten und habe mir da über die sozialen Netzwerke in den letzten Jahren so ein kleines Sprachrohr geschaffen, was ich jetzt aber auch in konkrete Arbeit nutzen möchte, eben indem ich schreibe oder alles Mögliche mache in diesem Bereich.
Vielleicht steigen wir mal mit einem Ereignis ein, einem sehr unerfreulichen Ereignis. Du hast gerade schon angesprochen in der Kurzfragerunde, ein Unfall in Berlin. Ich spreche das jetzt an, weil ich glaube, dieser Unfall fasst auch einiges zusammen, was verkehrt läuft vielleicht bei der Verkehrswende in Deutschland gerade oder gerade bei Infrastrukturen für das Auto und für das Fahrrad. Du hast gerade gesagt, das hat dich sehr empört, dass es da keine Konsequenzen gab für also politische Konsequenzen, meintest du auch, ne? Oder strafrechtlich, hauptsächlich strafrechtliche.
In diesem genannten Tweet ging es einfach darum, dass sie sich schon gleich empört hat, dass man dem Fahrer unterstellt, dass es am Alter gelegen ist, warum dieser Unfall geschehen ist. Also man möchte keinerlei Debatte aufkommen lassen, aufgrund vielleicht des Alters dieses Fahrers, ne, 83 Jahre. Man kann es jetzt vielleicht nicht beweisen, ob das Alter eine Rolle gespielt hat, aber es liegt doch etwas nahe, ne? Und gerade wenn man auch sieht, wie diese Altersgruppe überproportional an Unfällen beteiligt ist, liegt das auf jeden Fall sehr nahe. Und am Ende müssen wir Schaden abwenden von den Menschen, die tagtäglich in der Stadt unterwegs sind. Und da müssen wir auch über sowas sprechen. Und das wurde ja erst vor kurzem von der FDP in der EU also abgelehnt, ne, diese neue Führerscheinrichtlinie. Und das ist jetzt nicht die Quittung natürlich, aber es ist halt ein Ausdruck, dass es ein wichtiges Thema ist, was reale Konsequenzen hat, was Menschenleben zerstören kann. Und die Menschen werden immer älter, sie leben immer länger. Und ich will es nicht verstehen, warum ein Auto alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung muss, aber ein Mensch nach 18 Jahren einen Führerschein auf Lebenszeit bekommt. Also das erschließt sich mir nicht. Und ich glaube, das wäre auch kein großer Aufwand, wenn wir das einfach ändern würden. Und es ist ja nicht nur zum Schutz der Mitmenschen, es ist auch zum eigenen Schutz, ne? Menschen müssen manchmal auch von außen den Rat oder dann auch die Verpflichtung auferlegt bekommen, dass es vielleicht vorbei ist mit Autofahren. Und dann kann man ja auch Alternativen finden, ne? Was spricht dagegen, für alte Menschen kostenlosen Taxidienst anzubieten? Also man nimmt den Menschen ja nicht die Mobilität weg, man möchte einfach nur sichere Verkehrsverhältnisse schaffen dadurch.
Vielleicht fassen wir ganz kurz mal das Ereignis nochmal zusammen. Es war groß in den Medien, aber es geht um einen über 80-jährigen Fahrer, der eine Frau und ein Kind getötet hat, ist dabei auf dem Fahrradstreifen gefahren, deutlich auf dem Fahrradstreifen und mit überhöhter Geschwindigkeit. Vielleicht kannst du nochmal ein paar Details dazu sagen.
Genau, also der Unfallort war auf der Leipziger Straße in Berlin. Das ist eine Querstraße, die zum Potsdamer Platz führt. Und diese Straße steht immer wieder in den Schlagzeilen, weil sie erstens für Radfahrer sehr gefährlich ist. Es gibt einen Radfahrstreifen, dann hört der Radweg aber zum Teil auch einfach auf der Straße. Das heißt, du bist mit LKWs, mit anderen Autos mitten auf der Straße. Es gibt keinerlei Radverkehrsführung. Dann gilt im Moment noch auf der Straße Tempo 30 wegen Luftreinhaltungsgründen. Das soll jetzt aber nach dem Willen des Gesetzes, aber die CDU setzt es natürlich sehr gerne um, wird dieses Tempo 30 aufgehoben, wieder Tempo 50, weil die Luft sich wohl verbessert hat. Aber die Radwege sind ja weiterhin nicht da. Das heißt, man teilt sich dort den Platz als Radfahrer mit LKWs, die mit 50 km/h an einem vorbeiziehen. Also das ist im Grunde eine Verbotsstraße für Fahrradfahrer. Das muss man einfach so sagen. Keiner, der ein angemessenes Sicherheitsbedürfnis hat, würde sich auf so eine Straße trauen. Und natürlich, jetzt habe ich gelesen, dass im Spiegel stand, dass Zeugen wohl gesagt hätten, dass es sich eventuell um dreistellige Geschwindigkeit gehandelt haben könnte bei dem Mann, also dass er eventuell über 100 gefahren ist. Den hätte kein Tempolimit da jetzt aufgehalten, zu schnell zu fahren. Ne, aber dass er überhaupt auf den Fahrradstreifen kann, liegt ja daran, dass es keinen geschützten Radweg gibt. Also es kommen einige Elemente zusammen von Dingen, die Radaktivisten, Radverkehrs Verbände immer wieder fordern, die auf dieser Straße einfach nicht umgesetzt worden sind. Und so kommt es dann halt unter anderem zu so einem Unfall, wo eine Frau und mit ihrem Kind auf den Radweg tritt, um die Straße zu überqueren. Das musst du ja zwangsläufig, um eine Straße zu überqueren. Aber dieser Radweg einfach nicht geschützt ist, wo einfach ein Auto drauf fahren kann. Und ja, in diesem Unfall zeigen sich sehr viele Dinge, die schieflaufen im deutschen Verkehrssystem. Und das muss man ansprechen, auch wenn man immer wieder den Vorwurf hört, dass man diesen Unfall instrumentalisieren würde für seine eigene Agenda. Aber mein Gott, wenn die Agenda ist, Leben zu retten zukünftig und die Verkehrstote zu verhindern, dann muss man über solche Unfälle sprechen. Anders kommt man da gar nicht rum, auch wenn manche Leute am liebsten einfach wegsehen würden.
Jetzt hast du schon einige Missstände angesprochen. Ich glaube, im ZDF-Magazin Royal gab es vor 2-3 Jahren auch mal eine Sendung und du hast gerade so ein bisschen zitiert, der Fahrradweg hört da auf, ne? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Ich möchte mal einen Tweet zitieren. Wir kommen mal von dem, was nicht gelingt, erstmal, dass wir so ein bisschen Bestandsaufnahmen machen, was eigentlich gerade nicht gelingt in Deutschland heute, aber zu einem Positivbeispiel immer zu gucken, wie kann es denn wie funktioniert es denn schon in anderen Ländern, die Verkehrswende und eine fahrradgerechte Stadt? Ich lese mal einen Tweet von dir vor und würde dich gerne mal bitten, den ein bisschen zu erläutern. Ich habe 3 Jahre in den Niederlanden gelebt und dabei folgende Erkenntnis gewonnen. Der große Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland ist, dass bei uns die Menschen trotz der Infrastruktur Fahrrad fahren, wohingegen sie in Holland wegen der Infrastruktur Fahrrad fahren. Genau dort müssen wir hin. Was meinst du damit?
Mhm. Genau, also das ist eine Erfahrung, die ich ganz persönlich gemacht habe in den Niederlanden, in Groningen, in der Stadt, in der ich studiert habe, dass ich kam dort mit sehr vielen internationalen Studenten zusammen. Mein Studiengang war sehr international aufgestellt und da kamen Menschen aus der Slowakei, aus Serbien, aus der Türkei, aus St. Martin, aus der Karibik zusammen, die davor, so haben sie es mir zumindest gesagt, noch nie wirklich groß Fahrrad gefahren sind, vielleicht in ihrer Kindheit, aber später im Erwachsenenleben, als sie älter geworden sind, nicht wirklich. Aber als sie in den Niederlanden ankamen und sie gesehen haben, wie sich dort ein Großteil der Menschen fortbewegt, sind sie auf das Fahrrad gestiegen und sind einfach losgefahren. Und das hat 2 Gründe, weil Fahrradfahren ist erstens ansteckend. Wenn du siehst, dass es ein Großteil deiner Mitmenschen machen, dann möchtest du dich auch sofort bewegen. Du möchtest Teil sein, du möchtest dabei sein. Gleichzeitig ist die Infrastruktur, die Radwege in den Niederlanden sind natürlich extrem einladend, weil sie dir einfach ein sicheres Fahrgefühl von deiner Haustür bis zu deinem Zielort bieten, ohne dass du darüber nachdenken musst, wo kann ich jetzt am besten lang, wo kann ich am besten in Autos ausweichen, ohne dass du konfrontiert bist mit der Gefahr, die sich durch Autos ergeben. Also es ist einfach ein ganz normales, komfortables Fortbewegen in den Niederlanden. Die größte Gefahr sind vielleicht andere Radfahrer, aber einfach diese subjektiv doch größere Gefahr der Autos, der LKWs, die hast du in den Niederlanden nicht, weil es einfach überall sichere, getrennte Radwege gibt. Und das ist es einfach, das möchte ich mit diesem Tweet ausdrücken, dass sich dort die Menschen wegen der Infrastruktur auf die Straße trauen, die es davor nicht gemacht hätten. Also es gibt immer wieder Umfragen, dass ungefähr 60% der Menschen in einem Land können sich vorstellen, Fahrrad zu fahren. Es macht ihnen Spaß und sie würden sich theoretisch auch aufs Fahrrad setzen, wenn die Bedingungen gegeben wären. Und diese Zahlen erreichst du zum Beispiel in den Niederlanden, in den besten Städten dafür, Utrecht oder Groningen. In Deutschland bist du bei 10-20%. Ja, und das liegt nicht daran, dass die Holländer ein Fahrradgehen in sich haben, was sie gerne Fahrrad fahren lässt, sondern einfach, weil sie die Infrastruktur dafür haben. Und dieses Potenzial hätten wir in Deutschland auch, wenn wir einfach die Möglichkeiten bieten würden. Wir könnten 60% der Menschen aufs Fahrrad bringen und sie wegen der Infrastruktur aufs Fahrrad locken. Und im Moment in Deutschland machen das die, die sich trauen, die kein Problem damit haben, von Autos umgeben zu sein und die, die vielleicht auch ein bisschen ein altruistisches Gefühl damit verbinden, ne? Dass sie die Luft nicht verpesten, dass sie sich gesund bewegen. Also sie haben ein persönliches Motiv, warum sie es machen. Und das möchte ich umdrehen. Ich möchte keine besseren Menschen hier. Ich möchte eine bessere Infrastruktur, damit man sich frei entscheiden kann.
Ich würde gerne mal mit dir nach Groningen reisen in das Jahr 1977. Da gab es nämlich weitreichende Entscheidungen. Und vielleicht auch anders als manche denken oder die immer nach Holland gucken und sagen, oh ja, Holland ist ein ganz anderes Land und die haben das halt, die fahren halt gern Fahrrad und das ist halt einfach schön bei denen. Gab es, glaube ich, die gleichen Bedenken und die gleichen Probleme die Fragen, die wir uns oder die sich viele heute stellen beim Umbau zu einer fahrradgerechten Stadt auch? Die Empörung war nämlich groß. Was ist denn in den 80er Jahren in Holland passiert und wie hat Holland es auch geschafft oder Groningen, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Groningen, diese Empörung in der Bevölkerung zu überwinden, beziehungsweise Leute mitzunehmen und diese Erzählungen zu haben, wir können von eine fahrradgerechte Stadt lohnt sich für uns alle oder für euch alle. Mhm.
Genau, also im Grunde ging die Verwandlung schon Ende der 60er, Anfang der 70er los. Und wir müssen uns das so vorstellen, die Städte in Deutschland heute, nehmen wir mal Stuttgart, wir stellen uns Stuttgart vor, wie viele Autos dort jeden Tag rumfahren. Genauso sahen niederländische Städte Anfang der 70er Jahre auch aus. Also diese kleinen, kompakten Städte, ne, das ist ja ganz andere Stadtinfrastruktur in den Niederlanden. Es war alles vollgestopft mit Autos. Amsterdam, Utrecht, Groningen, einfach die Massenmotorisierung wurde ungeschützt auf die Städte losgelassen und alles war wirklich verstopft. Und so gingen natürlich auch die Unfallzahlen nach oben. Und Anfang der 70er sind einfach 3.000 Menschen oder 3.000, 4.000 Menschen in den Niederlanden jedes Jahr im Straßenverkehr gestorben, was angesichts der Größe des Landes extrem viel ist. Also 400 Kinder allein 1972. Und das hat einfach im ganzen Land, nicht nur in Groningen, in allen Städten eine große Empörung ausgelöst. Dann sind Menschen auf die Straßen gegangen, es gibt hier diese Kampagne Stop the Kindermord, also haben sich wirklich auf dieses Sterben der Kinder im Straßenverkehr bezogen und haben es wirklich geschafft, aus dieser Empörung eine organisierte, konstruktive Bewegung zu schaffen, die auch wirklich mit der Politik zusammengearbeitet hat und gesagt hat, hey, wie können wir es denn eigentlich anders machen? Gleichzeitig kam in den 70er Jahren, es gab ja die Ölkrise 1973, plötzlich hat das Fahrrad auch in den Niederlanden eine geopolitische Bedeutung dazu gewonnen, dass es hieß, das Fahrrad erlaubt uns, uns unabhängig von fossilen Energien zu machen, weil die OPEC hatte ja die Ölförderung gestoppt und das löste eine Energiekrise aus in den westlichen Gesellschaften. Es gab auch in den Niederlanden autofreie Sonntage, um Öl zu sparen. Und plötzlich wurde das Fahrrad als die Lösung erkannt. Und dieses Momentum in den Niederlanden wurde einfach beibehalten, auch als die Ölkrise vorbei war. Und plötzlich hatten die Menschen erkannt, eigentlich war Fahrradfahren gar nicht so schlecht. Sie haben sich daran erinnert, wie es früher war. Die Niederlande war ähnlich wie Deutschland eine große Fahrradnation in der Zwischenkriegszeit oder auch nach dem Krieg. Und daran haben sie sich eben wieder erinnert und haben es dann in Groningen zum Beispiel geschafft. Die Aktivisten sind zur Gemeinderatswahl angetreten, wurden dort in den Gemeinderat gewählt und haben tatsächlich in den 70er Jahren mit einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat beschlossen, dass die Innenstadt autofrei werden soll. Das war ein ganz junger Verkehrspolitiker dort, 25 Jahre alt war der, und die haben es wirklich geschafft mit einer Stimme Mehrheit. Also geschichtsträchtige Entscheidungen werden manchmal mit einer Stimme Mehrheit beschlossen. Und seit den 70er Jahren ist die Innenstadt von Groningen weitgehend autofrei. Autos müssen außen herumfahren und davon profitieren die Menschen heute noch. Und damals gab es große Widerstände, die Ladenbesitzer haben protestiert, sie befürchteten einen Umsatzverlust. All das ist natürlich nicht eingetreten, ne? Und eine kleine Anekdote, heute protestieren die Ladenbesitzer in der Innenstadt von Groningen, wenn Fahrradparkplätze abgeschafft werden sollen, weil das etwas überhand nimmt, ne? Also es sind plötzlich komplett andere Vorzeichen und niemand käme in Groningen mehr auf die Idee, dass man das jetzt wieder für Autos freigibt. Also wenn die Menschen erst einmal sehen, wie schön es ohne Autos ist, dann wollen sie in der Regel nicht wieder zurück. Das ist scheint ein Naturgesetz zu sein, was die Niederlande uns sehr schön bewiesen haben.
Welche Voraussetzungen, die Niederlande in dieser Zeit hatte, gibt es denn jetzt auch in Deutschland? Du hast jetzt die Ölkrise erwähnt, du hast gesagt, viel zu viele Verkehrsopfer gab es, Kinder wurden getötet, es gab eine Art Aufschrei in der Gesellschaft. Welche Voraussetzungen haben wir denn jetzt? Sind die ähnlich, sag ich mal, schlecht beziehungsweise gut für eine Transformation in eine fahrradgerechte Infrastruktur in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Es gibt einige Voraussetzungen, die ähnlich sind wie damals, andere zum Teil aber auch nicht. Also was nicht ähnlich ist wie damals, die Verkehrstoten gehen in Deutschland glücklicherweise seit den 70er Jahren zurück. Ja, also ich finde es immer noch viel zu viel und ich finde, es ist immer noch ein Punkt, auf den man sich beziehen kann und auf den man eine Verkehrswende begründen kann, dass in Deutschland immer noch 8 Menschen jeden Tag im Verkehr sterben, auch wenn es eine der niedrigsten Zahlen ist, die wir seit Beginn des Autos jemals hatten. Also ich finde, das ist immer noch zu viel. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel und wäre im Grunde verhinderbar mit den richtigen Regeln. Was wir ähnlich haben im Moment, wie damals in den Niederlanden in den 70er Jahren, ist, dass das Fahrrad erkannt wird als ein Verkehrsmittel mit enormem Potenzial, um Probleme, die wir in der Stadt haben, zu lösen. Ne? Wir haben immer noch ein Luftverschmutzungsproblem, wir haben ein Lärmproblem, wir haben ein Platzproblem in den Städten, immer noch ein Sicherheitsproblem. Ne? Und für all das wird das Fahrrad mittlerweile in Deutschland glücklicherweise wieder anerkannt als das Verkehrsmittel, was das lösen könnte. Und das würde ich sagen, ist eine wichtige Parallele zu den Niederlanden. Und das Fahrrad wird auch heute in Deutschland kulturell aufgeladen, würde ich sagen. Es ist im Grunde ein Symbol für eine neue, fossilfreie, nachhaltige Welt oder eine neue, nachhaltige Stadt zumindest. Und das war in den Niederlanden damals auch. Es gab verschiedene so Studentenbewegungen, Counterculture-Bewegungen, also es auch so anarchistische Bewegungen, die alle das Fahrrad so als das Symbol für eine antikapitalistische, antikonsumistische Welt anerkannt haben oder für sich genommen haben. Und diese kulturelle Aufladung, die erlebe ich zum Teil in Deutschland auch. Und ich finde, das ist eine gute Voraussetzung, um dem Fahrrad wieder auch die politische Bedeutung zuzumessen, die es haben muss, damit überhaupt was geschieht.
Wie war denn deine Wahrnehmung, als du in Holland warst, zu dem Statussymbol Auto beziehungsweise vor 2 Wochen habe ich mit dem Sprecher von Fridays for Future geredet. Wir haben auch darüber geredet, dass sich vielleicht auch beide Parteien in so einer Diskussion momentan irgendwie auf den Chips getreten fühlen, Autofahrer genauso wie Fahrradfahrer und nicht ernst genommen fühlen und aneinander vorbeireden auch. Hast du die Wertschätzung für das Auto anders wahrgenommen als hier in Deutschland oder würdest du gar sagen, ist gar nicht so ein großer Unterschied?
Kann ich schwer beurteilen, weil in meiner Blase haben tatsächlich die wenigsten ein Auto besessen, muss ich sagen. Ich würde sagen, dass die nationale Wertschätzung für das Auto ist in den Niederlanden insgesamt geringer, weil die Niederlande hat keine große, stolze Autoindustrie, auf die sie ihren Wohlstand aufbaut. Das ist in Deutschland einfach anders. Ne? Die deutsche Aufstiegsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ist sehr stark mit dem Aufstieg der Autoindustrie verbunden und hat auch eine gewisse vielleicht nationale Identität geprägt. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob der von Richard David Brecht ist oder ob er den auch nur geklaut hat, dass das Hakenkreuz, dass der Mercedes-Stern den Hakenkreuz geklaut ersetzt. Hat er den geklaut? Ja?
Nein, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht, aber stimmt. Er ist auch zugespitzt und übertrieben sicherlich, aber es ist so ungefähr ein Versuch zu erklären, wie wichtig doch die deutsche Autoindustrie in Deutschland ist. Bestimmt mag es Autofans geben, auch in den Niederlanden, aber ich sehe generell in den letzten Jahrzehnten oder auch den letzten Jahren generell diese Entwicklung, dass das Auto als Statussymbol nicht mehr so eine große Wichtigkeit hat. Ne? Ich glaube, die Menschen wollen mobil sein, aber es muss nicht unbedingt das Privatauto sein. Ne? Das Auto ist ein nützliches Verkehrsmittel auf jeden Fall, aber die Probleme unserer Städte entstehen ja zum großen Teil auch durch die Privatautos, die ja einfach nur 23 Stunden am Tag rumstehen und den Platz verbrauchen, den wir so dringend bräuchten, um andere sichere Verkehrsinfrastrukturen zu schaffen. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, dass dieses Statussymbol Auto eigentlich abnimmt und das Fahrrad gewinnt auch sogar an Bedeutung manchmal dazu, würde ich sagen. Also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass die emotionale Bindung mit dem Auto nachlässt und das sehe ich eigentlich auf einem ganz guten Weg und das ist ja auch, sieht man zum Beispiel an dem Erfolg oder an dem Aufstieg der Carsharing-Unternehmen, dass die Leute Auto fahren wollen, aber es muss nicht ihr eigenes sein und das würde ich mir wünschen, dass auch die deutsche Autoindustrie in Zukunft ein Mobilitätsanbieter wird und kein Fahrzeug- oder Autoanbieter, sondern dass sie Mobilität verkauft und kein Auto. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Jetzt ist die Frage, wie kommen wir raus aus so einer Empörung, beziehungsweise du hast gerade gesagt, die Niederlande haben das geschafft, diesen Vibe mitzunehmen aus dieser kritischen Situation ja eigentlich, ne? Also aus der Not eine Tugend gemacht im Endeffekt. Dass es jetzt nicht dabei bleibt, jetzt, wenn die Ölkrise ist, dann fahren wir mal kurz Fahrrad und dann fahren wir wieder Auto, weil es halt bequemer. Wo sind wir denn da gerade? Also in dieser Debatte, du hast jetzt, ich glaube, es war auch ein Post von dir, ne, dass du gesagt hast, auf jedes neugeborene Kind in Deutschland kommen momentan 4 Autos, glaube ich, gerade, die produziert werden. Einfach mal, um das also auf den Punkt zu bringen, wie ja Mensch und Technik so, diese Ambivalenz. Wo sind wir denn da gerade? Oder was fehlt da, um diesen Vibe mitzunehmen? Ich lese zum Beispiel selten was über Beispiel aus Holland in deutschen Medien. Einfach, aber du kannst ja mal sagen, wo sind wir da gerade?
Also, diesen Vergleich auf ein Auto, auf ein Kind kommen 4 Autos, das ist natürlich nur bedingt vergleichbar, ne, weil ein Auto hat eine geringere Lebenszeit hoffentlich als ein Kind, aber dennoch zeigt, ich wollte eigentlich damit nur aufzeigen, was für unglaubliche Mengen an Autos in Deutschland jedes Jahr zugelassen werden, ne, und die Autodichte nimmt auch immer mehr zu in Deutschland. Allerdings, man muss sagen, das bedeutet nicht, dass die Menschen immer mehr fahren. Das muss man auch unterscheiden, ne? Ich glaube, ein Privatauto legen sich einfach viele zu, weil insgesamt ist ja der Wohlstand in den letzten Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Die Menschen haben mehr Geld, dadurch werden Autos relativ billiger und deshalb können sich immer mehr Menschen ein Auto leisten. Und deshalb, ja, ist diese Statistik nicht ausschlagend dafür, ob es in der Verkehrswende in die richtige Richtung geht. Und ja, wie nehmen wir diesen Vibe mit? Also ich glaube, das Argument, unsere Energieversorgung ist kritisch, deshalb sollen wir jetzt Fahrrad fahren. Ich glaube, das zieht nicht wirklich, weil dann gibt es ja das Argument, ja, wir haben ja Autos und könnten ja dann uns so von den Diktatoren und von den fossilen Brennstoffen lossagen. Ich glaube, wir müssen das Menschliche irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen weiter, auch wenn das immer wieder auf taube Ohren stößt, wir müssen weiter das Argument bringen, warum eine autoärmere, fahrradfreundliche Stadt am Ende uns allen zugute kommt. Ne? Nicht nur den Menschen, die kein Auto haben, sondern auch ein Autofahrer ist ja nicht immer nur Autofahrer, er ist ja auch ein Bürger, der in einer Stadt lebt, der auch mal zu Fuß unterwegs ist. Und ich glaube, weil immer wieder höre ich, naja, das ist ja deine Vorstellung von einem guten Leben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, niemand macht ja Urlaub oder ruht sich auf einer Verkehrsinsel aus. Alle gehen dafür ins Grüne, in den Park. Ne? Ich glaube, wir alle haben ein gewisses Verständnis dafür, was uns gut tut als Menschen. Und ich sage auch immer, wenn Menschen 20 Kilometer mit dem Auto ins Grüne fahren müssen, dann sollten wir mal überlegen, ob unsere Städte nicht zu grau sind. Ne? Also wir brauchen einfach mehr Parks und Plätze statt Parkplätze. Einfach, und das müssen wir mehr in den Vordergrund stellen, dass es darum geht, eine lebenswerte Stadt für alle zu schaffen. Und ich glaube, diese Entwicklung, die schlagen wir auch zwangsläufig ein. Ich glaube, das ist fast wie so ein Naturgesetz, dass am Ende wieder die Vorteile der Gesellschaft im Vordergrund stehen und nicht nur das Wohl des Einzelnen. Ich glaube, das ist auch einfach ein zivilisatorischer Fortschritt. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, aber ich glaube auf jeden Fall, das ist der Weg. Und man muss einfach dranbleiben. Ne? Steter Tropfen höhlt den Stein. Genauso ist es auch in der Verkehrswende.
Du hast gerade gesagt, in Holland wurde es einfach beibehalten oder sie haben es einfach weitergetragen. Wodurch wurde das denn von der Bevölkerung auch getragen? Ähnliche Gründe, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die Leute gemerkt haben, wie angenehm das ist? Oder gab es da noch andere Punkte, mit denen man diese Fragenden oder die Kritischen in der Gesellschaft so ein bisschen für sich gewinnen konnte und sagen könnte, wir profitieren alle von einer Stadt, in der wir mehr mit dem Fahrrad fahren und dem Fahrrad mehr Raum geben.
Also ja, in den Niederlanden war die Hauptbegründung, warum man überhaupt Radwege, sichere Radwege geschaffen hat, war die Sicherheit. Es gab ein großes gesellschaftliches Anliegen, dass man die Verkehrstoten nach unten bringt und das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Aber dann, ich kann es mir nur so erklären, ich habe jetzt keine Studie zur Hand, aber in diesem Versuch, die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern, haben die Menschen plötzlich gesehen, okay, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, dann hat das ja noch sogenannte positive Co-Benefits, ne? Es ist leiser, die Luft wird besser, insgesamt ist es sicherer, es ist auch weniger Stau, das muss man sagen, ne? Weil wenn die Menschen, die wollen, Fahrrad fahren, dann steigen sie ja aus dem Auto aus und entlasten die Straße und machen sie frei für die, die ja wirklich Auto fahren müssen. Das ist so ein Missverständnis hier in Deutschland, dass wir denken, dass neue Radwege den Stau erhöhen. Das mag vielleicht am Anfang stimmen, aber irgendwann mal erkennen die Menschen, okay, wenn der Radweg sehr schön zu befahren ist und immer frei ist und genau dorthin führt, wo ich muss, zu meiner Arbeitsstelle zum Beispiel, dann kann ich Fahrrad fahren. Ne? Die Menschen sind generell offen fürs Fahrradfahren und ich kann mir das nur so erklären in den Niederlanden, dass sie diese Co-Benefits, die das Fahrrad gebracht hat, erkannt haben und dann ist es absolut wahnsinnig zu sagen, nein, ich will wieder den lauten, stinkenden, gefährlichen Autoverkehr zurück. So tickt die menschliche Psyche einfach nicht und das ist halt, ne, das, was wir in Deutschland hinkriegen müssen. Wir müssen so positive Beispiele setzen. Ne, wir müssen mal irgendwo eine autofreie Innenstadt durchbringen und dann diffundiert das so ins öffentliche Bewusstsein, so in die Gesellschaft hinein. Und es mag dann auch irgendwann mal so positive Kipppunkte geben, wie wir es in Paris zum Beispiel gerade erleben, ne, wo plötzlich Fahrradfahren wie so ein neuer Volkssport geworden ist in der Innenstadt. Und die Menschen wollen dabei sein. Die wollen das machen, was die Mehrheit macht. Und ja, das braucht's einfach in Deutschland auch. Da braucht's diese verschiedenen Beispiele. Dann klappt das schon, ja.
Ich würde mal gerne ein bisschen konkret mit dir werden und einzelne Aspekte rausgreifen. Zum einen, jetzt haben wir den Fahrradweg so oft genannt und ich würde es mal gerne im Vergleich sagen. Ich war nämlich kürzlich auch in Utrecht, deswegen kann ich, glaube ich, so ein bisschen fühlen, was du meinst. Aber was ist denn an anderen Fahrradwegen in anderen Ländern so viel besser? Oder was ist deine Erfahrung, was so viel besser als in Deutschland? Mhm. Und was müsste sich in Deutschland ändern?
Also
außer, dass sie irgendwo aufhören und sehr klein sind, ne, natürlich.
Vielleicht vorweg, wenn man jetzt
Fahrradstreifen, Entschuldigung, ich meine auch ja, Fahrradwege und Fahrradstreifen.
Es ist ein Unterschied, gibt ja in Deutschland beides, ne? Es gibt Fahrradstreifen und Fahrradwege. Genau. Und vielleicht, um das vorweg zu sagen, Deutschland ist jetzt nicht Schlusslicht, ne, in der Welt oder in Europa. Deutschland steht in der Radinfrastruktur sehr gut da, im anderen Vergleich. Also die einzigen Länder, die Deutschland in dem Bereich schlagen, sind halt die Niederlande und sind die Dänen. Und dann fällt mir schon ehrlich gesagt kein anderes Land mehr ein. Vielleicht die Schweiz oder so oder Österreich, die da auf einem ähnlichen Level sind wie Deutschland. Aber ich denke immer, wir müssen uns nicht vergleichen, wir müssen einfach das Potenzial sehen. Und das ist ganz unabhängig von wo die anderen Länder stehen. Natürlich ist es in einem Land, ich war in Italien vor kurzem, da in Neapel zum Beispiel oder Palermo, da gibt es keine wirklichen Radwege. Also da fahren alle Moped, da ist es mit dem Fahrrad viel gefährlicher und unbequemer als hier. Aber wir müssen das Potenzial erkennen und wenn wir da eben in die Niederlande schauen, naja, wie sehen die Radwege dort aus? Sie sind breit genug, in der Regel 2,50 Meter oder 3 Meter breit. Dann sind sie rot und das ist, finde ich, ein ganz schönes Element. Sie fallen dadurch auf. Ne? Es ist im Grunde, ne, jede Marketingkampagne muss sich ja den Gedanken machen, wie fällt mein Produkt auf? Und in Deutschland sind die Radwege oft so grau oder manchmal so steinig und im Grunde schreien sie, benutzt mich bloß nicht. Sie sind so alibimäßig da. In den Niederlanden sind sie selbstbewusst, sie fallen auf, sie schreien, benutz mich, fahr auf mir. Sie fallen wirklich auf, sie stoßen ins Auge, wenn man so durch die Stadt läuft. Das ist ein ganz wichtiger und unterschätzter Faktor, dieses subtile Marketing, finde ich. Und dann das Wichtigste ist einfach die separate Trennung vom Autoverkehr. Das ist einfach, ne, für die subjektive, aber natürlich auch die objektive Sicherheit unglaublich wichtig. Du möchtest kein Auto neben dir haben. Wir kennen das alle vom Bahnsteig, wo es eine weiße Linie gibt, über die du nicht schreiten darfst, wenn der Zug kommt, weil es zu gefährlich ist. Naja, der Zug ist ja zumindest noch auf einer festen Schiene. Im Straßenverkehr gibt es diese weiße Linie nicht und der LKW, der nicht in einer festen Schiene ist, fährt an mir vorbei. Also es macht eigentlich keinen Sinn, welche Gefahren wir uns im Straßenverkehr zumuten, die an einem Bahnsteig zu Recht verboten sind. Und dann natürlich auch also das Radverkehrsnetz, ein Radweg darf nicht aufhören, wie es ja sehr oft in Deutschland tut. Er muss wirklich von meiner Haustür zu meinem Zielort gehen, damit ich durchgehend sicher bin. Ne, es reicht ja nicht, wenn ich zu 70% mich sicher fühle und die restlichen 30% sind eine Zitterpartie. Ich muss mich zu 100% sicher fühlen. Und diese flächendeckende Radinfrastruktur, das ist eben am Ende der Goldstandard, der eine fahrradgerechte Stadt ausmacht. Und das haben halt die Niederländer geschafft. Da sind wir in Deutschland auf dem Weg. Es gibt ja, Berlin hat ja einen Radverkehrsplan entwickelt, der muss halt nur noch auf die Straße kommen, damit wirklich überall eine sichere Radinfrastruktur herrscht und nicht nur an ein paar Fetzen.
Hm. Wo gerade ja auch die Übergänge von Fahrradwegen, die aufhören, dann in den, wo man dann in den Autoverkehr als Fahrradfahrer kommt, die oft gefährlichen Stellen sind auch, ne? Wenn wir nochmal kurz bei dem Fahrrad bleiben und bei der Verkehrssicherheit, du hast ja gerade gesagt, es muss, das heißt benutzerfreundlich einladender sein, Fahrradwege müssen einladender sein und sicherer, also durch Trennung. Jetzt spielt Auto, sag ich mal, Geschwindigkeit von Autos in der Stadt, glaube ich, auch eine große Rolle. In vielen Städten in Deutschland, korrigiere mich, wird momentan auch diskutiert, wo kann man Tempo 30 machen. Es gibt auch großen Widerstand dagegen. Es geht um Durchgangsverkehr, es geht um Stauargumente. Wie wichtig, es gab, glaube ich, auch eine Gesetznovelle, die den Kommunen mehr erlaubt, Tempo 30 selber festzusetzen, einzuführen. Wo sind wir da? Welche Widerstände gibt es in der Politik? Und wie lässt sich eine Stadt langsamer machen und doch besser für alle Menschen?
Mhm. Also diese StVO-Novelle ist ja jetzt erstmal wieder auf Eis, weil die CDU dagegen erfolgreich geklagt hatte. Und jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang. Also ist vielleicht die Chance, sie noch mal ehrgeiziger zu machen, auch wenn ich nicht die Hoffnung habe, dass das in dieser Legislaturperiode mit der Ampel und diesem Verkehrsminister noch möglich ist. Aber es stimmt, die StVO-Reform hatte den Kommunen mehr Freiräume gegeben bei der Einführung von Tempo 30, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie ich oder viele andere es sich gewünscht hätten, nämlich dass die Kommune tatsächlich frei entscheiden kann, wann und wie und aus welchen Gründen sie Tempo 30 einführt. Es ist immer noch eine sehr strikte Argumentationskette oder eine strikte Rechtfertigung, ja, wie sagt man, eine strikte Begründung gekoppelt, nämlich aus Sicherheitsgründen, aus Lärmschutzgründen, aus Luftgründen, also die Luft darf nicht zu schlecht sein und das ist halt an so sehr strenge, auch wissenschaftliche Kriterien geknüpft und das Argument, naja, wir wollen eine lebenswerte Stadt und deshalb wollen wir den Autoverkehr generell entschleunigen, das reicht im Moment immer noch nicht, auch mit dieser vorgesehenen Novelle als Argument aus und das ist halt wirklich, wo wir hin müssen, ne? Es erschließt sich doch nicht, warum ein Minister im, ja zum Teil fernen Berlin bestimmen soll, wie schnell die Autos vor meiner Haustür fahren. Das ist ja eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips, ne, dass die Kommune für das verantwortlich, also auf lokaler Ebene man für das verantwortlich sein soll, was man auch wirklich in lokaler Hand gestalten kann. Und die Geschwindigkeit gehört da auf jeden Fall dazu. Und ja, für Fahrradfahrer ist das enorm wichtig, dass im Grunde die Geschwindigkeiten angeglichen werden. Fahrräder fahren 15 bis 20 km/h im Durchschnitt. Und wenn ein Auto mit 50 fährt, dann überholt es natürlich und nicht nur langsam, sondern viel zu schnell. Viel zu schnell, sodass die eigene subjektive Sicherheit gefährdet ist. Und das ist nicht nur für Radfahrer, auch für eigentlich alle Bewohner von Städten einfach ja eine Erhöhung der Lebensqualität, wenn sich alles etwas entschleunigt. Ich sehe das in den Dörfern hier auf dem Land, wo ich zum Teil wohne, wie sehr sich die Verkehrskultur verändert hat, seit man von Tempo 50 auf 30 runter ist. Alles wird etwas ruhiger, es wird sicherer, wenn man mit dem Fahrrad auf der Straße ist. Und auch da wieder, wenn es einmal eingeführt ist, will man in der Regel nicht wieder zurück. Und ich glaube, in der nächsten Legislatur, ich bin jetzt einfach mal hoffnungsvoll, wird das gelingen. Na, es gibt eine sehr große Initiative von Städten, die sagen, hey, wir wollen einfach frei entscheiden. Es geht nicht um Ideologie, es geht um Freiheit, um Eigenverantwortung. Eigentlich das, was ja FDP-Mindset sein soll. Das sind schon über 1000 Kommunen, die knapp 40 Millionen Menschen umfassen in Deutschland. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Die Kommunen werden das in Zukunft einfach frei entscheiden.
Wünschst du dir da, zwei Fragen dazu, wünschst du dir da auch mehr ziviles Engagement, also dass sich Anwohner zusammentun, weil du ja gerade gesagt hast, kann nicht sein, dass Berlin oder die Länder entscheiden, wie der Verkehr von meinem Haus ist, dass die Leute sich zusammentun und dagegen werden oder beziehungsweise in Kontakt treten miteinander und darüber sprechen, was in ihrer Straße gewünscht ist. Und der zweite Punkt, wenn ich mal so im Auto mitfahre und man spricht dann darüber, über Tempo 30 in der Innenstadt, dann kommt auch so ein Spruch mal wie, ja, Tempo 30, Alter, dann brauche ich ja gar nicht mehr, Auto fahren. Wenn ich hier so Tempo 30 durch die Stadt, dann kann ich auch, dann brauche ich eigentlich mein Auto nicht mehr. Dieser Punkt, der Satz fällt vielleicht, das führt aber dann nicht dazu, dass man dann Tempo 30 befürwortet, weil man hat das Auto ja, sondern dass man eher sagt, nee, ich bin eigentlich für Tempo 50, weil ich habe das Auto ja. Ganz ehrlich, genau, wie kommen wir da raus? Das ist ein richtiger Satz, ich brauche eigentlich kein Auto mehr, kann ich mit dem Fahrrad, bin ich schneller. Auch dazu führt, dass man sich für mehr Fahrrad einsetzt und weniger Auto.
Ja, also die Leute würde ich gerne sehen, die dann tatsächlich aufs Fahrrad umsteigen, die davor gesagt haben, dann brauche ich ja mein Auto nicht mehr. Also ich glaube, der Zeitersparnis ist nicht wirklich ein Grund, warum man in der Stadt Auto fährt, weil oft ist das Fahrrad ja schneller als das Auto. Ne? Und die Durchschnittsgeschwindigkeit in Städten wie Berlin liegt ungefähr bei 17 km/h mit dem Auto, so 17-20 km/h. Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob Tempo 50 oder 30 erlaubt ist, weil du stehst vielleicht mit Tempo 50 einfach ein paar Sekunden schneller im Stau oder etwas schneller an der Ampel. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit ändert sich nicht wirklich dabei. Und was hattest du noch gefragt?
Der erste Punkt, ziviles Engagement. So. Aber noch ganz kurz, ja. Ich glaube, es geht um Fahrgefühl auch da. Also zu sagen, ja, also ich finde schon 50 und 70 schon geil. Also 50 ist so das Mindeste, was ich haben muss, damit auch dieses Autofahrfeeling noch bei mir ist. So. Mhm.
Ja, also 30. Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Ne? Ich fahre ja auch ab und zu mal Auto, als hier dann plötzlich auf Tempo 30 im Dorf umgestellt wurde. Das fühlt sich langsam an. Und vor 5 Jahren, wo ich noch nicht so bewusst war, habe ich da vielleicht auch drüber gewettert und habe gemeint, das geht nicht, ich kann nicht Tempo 30 fahren. Ja, aber es ist alles eine Frage der Gewöhnung. Und wir müssen halt das irgendwo schaffen, dass der persönliche Nutzen nicht höher bewertet wird als der gesamtgesellschaftliche Nutzen im Verkehr. Ne? Also das ist in der Psychologie wahrscheinlich verankert, dass wir den Eigennutz höher bewerten als den Nutzen für alle. Aber gerade im Verkehr müssen wir das wirklich schaffen, dass wir wirklich an die Vorteile für alle denken und nicht nur an die Vorteile für uns. Und ja, am Ende sind sie auch Mehrheiten, ne? Und wenn die Autodichte in Städten, und in Berlin ist das tatsächlich der Fall, die Autodichte nimmt ab, auch wenn die absolute Zahl an Autos zunimmt, aber pro 1000 Einwohner nimmt sie ab. Am Ende können halt auch Mehrheiten darüber entscheiden von Menschen, die kein Auto haben und denen das nicht so wichtig ist, weil es ihnen egal ist, ob Tempo 30 oder 50 gefahren wird. Das Gleiche, so ist es ja mit dem Rauchverbot in Innenräumen gekommen. Ne? Immer weniger Menschen haben geraucht, deshalb dadurch gab es plötzlich ein politisches Mandat zu sagen, wir verbieten Rauchen. Und das wird mit dem Auto hoffentlich auch so kommen, wenn immer weniger Menschen tatsächlich auch ein privates Auto haben oder eine weniger emotionale Verbindung zum Auto, dass es auch politische Mehrheiten geben wird, um den Autoverkehr in seiner Geschwindigkeit oder in seiner Ausprägung einzuschränken. Am Ende werden wir das nicht mit einem Konsens hinbekommen. Wir werden nicht jeden mitnehmen. Es wird auch gegen die Interessen von Menschen sein, natürlich, aber am Ende entscheidet eine Mehrheit und das ist möglich. Ne? Mehrheiten sind sehr flexibel, nichts ist in Stein gemeißelt und ich glaube, das können wir auch tatsächlich schaffen.
Dann noch die zweite Frage, braucht es mehr zivilen Zusammenschluss, also Bürger, die sich zusammentun und sich dafür einsetzen, was vor ihrem Haus passiert?
Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiges Element der Verkehrswende und warum das vielleicht im Moment noch nicht so ist, ist ja genau der Grund, dass den Kommunen zum Teil im Verkehr gar nicht die rechtlichen Möglichkeiten eingeräumt werden, etwas zu verändern. Sei es die Geschwindigkeit, sei es, wo dürfen sie Parkplätze bepreisen, dürfen sie den Autoverkehr einschränken, dürfen sie eine City-Maut einführen. Also all diese Dinge sind bundesrechtlich geregelt. Das heißt, die Kommunen haben darauf gar keinen Einfluss und verweisen dann auf Wissing und der blockiert. Also können das immer so den schwarzen Peter tatsächlich auch abgeben. Und wenn wir diese Rechtslage verändern, dass die Kommunen wirklich wieder verkehrlich entscheiden dürfen, was innerhalb ihrer Grenzen geschieht, ne, also man kann ja sich ja schon darauf einigen, dass eine Straße, dass es irgendwo eine Befahrbarkeit geben muss für Krankenwagen, Feuerwehrleute, also es sollte jetzt nicht Tabula Rasa sein und in jedem Dorf irgendwas anderes sein, das ist klar, aber dass die Kompetenzen schon zum Großteil wieder zurück an die Kommune gehen und dann entwickelt sich ja diese Zivilgesellschaft, die sagt, wie wollen wir eigentlich den Verkehr in unserer Gemeinde gestalten, wo wollen wir parken, wie teuer soll das Parken sein? Und diese Entwicklung findet ja gerade statt. Beispiel Parkgebühren, erst das wurde vor ein, zwei Jahren erlaubt, dass die Kommunen eigenständig entscheiden dürfen, wie hoch die Kosten für den Anwohnerparkausweis sein werden. Also diese Entwicklung findet statt. Jetzt muss es nur noch bei Tempo 30 geschehen.
In diesem Kontext, nur weil du gerade auch Eigennutz und gesellschaftlichen Nutzen erwähnt hast, will ich nochmal einen Tweet von dir vorlesen, der da ganz gut zu passt, finde ich. Und ich lese mal vor. Es gehört zu den größten Meisterleistungen der deutschen Autoindustrie und ihren politischen Handlangern, dass sie es wirklich geschafft haben, einen Großteil der Leute einzureden, dass eine Politik fürs Auto im Interesse der breiten Bevölkerung sei, aber eine Politik fürs Fahrrad im Interesse einiger Privilegierter. Warum ist denn das Auto nicht im Interesse der breiten Bevölkerung?
Naja, weil wenn wir gucken, wer ist am meisten betroffen von den Auswirkungen des Autoverkehrs, dann sind es tatsächlich die ärmeren Schichten der Bevölkerung, die Menschen, die sich nicht irgendwie ein teures Häuschen im Grünen leisten können, die an vielbefahrenen Straßen wohnen, diese Menschen leiden am meisten an Verkehrsbelastungen, also durch Luft- und Lärmverschmutzung. Und dann, und das ist der wichtigste Punkt, ein Auto kostet ja Geld, ne? Also ein Auto kostet je nach Studie, die es da gibt, 2, 4, manchmal 800 Euro im Monat, wenn man alles mit einberechnet, ne? Wenn du dir ein neues Auto kaufst, den ganzen Wertverlust, den das Auto jährlich erfährt. Ein Auto kostet sehr viel Geld, wohingegen ein Fahrrad, du kannst dir für 100 Euro ein gebrauchtes Fahrrad kaufen und dann fährt sich das kostenlos. Also und wir reden ja so viel über Armut auch in Deutschland, ne, und wie das Menschen kaum zum Leben haben, und das mag ja alles stimmen, aber die größte Sozialpolitik, anstatt dass wir irgendwie ständig gucken, wie kriegen diese Menschen mehr Geld, das ist ja wichtig, das soll ja weiter diskutiert werden, aber was halt oft ausgelassen ist, dass wir den Menschen nicht die Möglichkeit geben, aufs Auto zu verzichten und damit ja enorm viel Geld zu sparen. Ne? Wenn gerade ärmere Leute am Stadtrand wohnen oder sogar aufs Land ziehen, weil die Mieten in der Stadt zu teuer sind, dann kaufen sie sich ein Auto und von dem Geld, was sie durch die geringere Miete sparen, das wird von dem Auto, was sie brauchen, ja wieder aufgefressen. Und deshalb, es geht ja nicht nur um Fahrradausbau, es geht um den massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, ein Ticket, was sich tatsächlich alle leisten können. Und die jahrzehntelange Politik fürs Auto sorgt dafür, dass Menschen tatsächlich aufs Auto angewiesen sind und dadurch eine monatliche Belastung von 400 Euro haben. Und das drückt natürlich auf den Geldbeutel. Das heißt, die größte Sozialpolitik wäre eine Verkehrspolitik, die die Menschen unabhängig vom Auto macht. Und das findet nicht statt. Und deshalb ist das Fahrrad auch das sozialste Verkehrsmittel, weil es im Grunde nichts kostet, ne? Und es ist noch gesund. Es hat noch ganz verschiedene Vorteile für einen persönlich. Aber es wird so getan, als ob eine Verkehrspolitik fürs Auto sozial wäre, oder ein Tankrabatt, ne, weil dann wird Autofahren nicht so teuer. Naja, baut gescheite Radwege, dann braucht's auch keinen Tankrabatt mehr. Also, ja, man muss einfach das Autonarrativ in den Köpfen umändern. Das Auto ist wie ein Naturzustand, der nicht in Frage gestellt wird, und Das lässt sich aber ändern, müssen wir einfach nur halt in diese Richtung gehen.
Ich würde gerne einmal noch das Thema Parken bzw. Platz in die Debatte bringen. Du hast auch mal einen Tweet gemacht zu den Parkgebühren von Anwohnern in Berlin. Jährlich 10 Euro im Vergleich zu, ich glaube, Paris, du hast internationale Städte genannt und das war im Bereich 300 bis 700 Euro pro Jahr. Was läuft denn falsch? Wir wollen halt beim Positiven bleiben. Was läuft in anderen Ländern besser? Muss jetzt gar nicht Holland sein. Was kriegen die beim Thema Parken und Auto in der Stadt besser hin? Vielleicht auch außer dem Preis.
Okay, außer dem Preis. Also wie du es gesagt hast, dass
der Preis auch, den ja. Preis auch wahrscheinlich, aber was noch vielleicht?
Also es gibt zum Beispiel, jetzt fällt mir halt schon wieder die Niederlande ein, es gibt dort sehr viele Parkhäuser, die du, also wenn du in die Innenstadt willst, da kannst du dort abparken, dein Auto in den Garagen, Tiefgaragen oder auch normale Garagen, und dann fährst du entweder mit dem Bus, oder halt mit ÖPNV, mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Innenstadt. Also diese Möglichkeit, dass du dein Auto abstellen kannst, ohne dass es direkt vor deiner eigenen Haustür oder direkt vor einem Laden ist, zu dem du möchtest in der Innenstadt, sondern dass Parken auch flexibel sein kann. Das glaube ich, das hat man in anderen Ländern durchaus besser ergriffen. Die Parkhäuser in Berlin stehen größtenteils leer in vielen Gebieten, ne, weil es einfach teurer ist, ins Parkhaus zu fahren, als auf der Straße kostenlos zu parken oder für 10,20 Euro im Jahr. Und es gibt in Tokio, also eigentlich in ganz Japan und auch Südkorea und Singapur, gibt es eine ganz spannende Parkplatzpolitik, die besagt nämlich, dass du ein Auto nur zulassen darfst, wenn du einen privaten Stellplatz nachweisen kannst. Und würden wir das umsetzen in Deutschland, das wäre eigentlich eine Revolution unserer Städte, weil du das Auto nicht mehr einfach im öffentlichen Raum abparken darfst. Das beruht ja auf ein Urteil aus den 60er Jahren, das sogenannte Bremer Laternenparker-Urteil, wo dieses Recht, was die Autofahrer heute haben, das Auto einfach im öffentlichen Raum an der Straße, also neben die Straße an der Laterne abzustellen, das ist ein Recht, was es erst seit den 60er, 70er Jahren gibt. Davor war das in Deutschland genauso verboten. Davor galt in Deutschland auch die Reichsgaragenordnung, die besagte, du brauchst einen privaten Stellplatz. Also die Reichsgaragenordnung kam damals halt aus der Zeit, die wurde im Grunde so übernommen und galt bis in die 60er, 70er Jahre. Also das hieß nicht mehr in der Bundesrepublik Reichsgaragenordnung, aber heute heißt das Stellplatzverordnung, die es ja immer noch gibt. Ne? Also gerade bei Neubauten musst du für genug Parkraum sorgen. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil es dir auch wieder einen Parkplatz bietet. Aber es entlastet zumindest den öffentlichen Raum. Und da finde ich, Tokio ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich war noch nie in Tokio, aber man kann sich ja die Stadt über Google Street View mal angucken. Das kann ich nur jedem raten. Und dann wird man eins erkennen, nämlich, dass es keine Autos gibt, die einfach am Straßenrand rumstehen. Es gibt ausgewiesene Parkflächen, das ist dann so eine weiße Markierung. Und da stehen dann Lieferwägen drauf, die vielleicht kurzfristig oder vielleicht sogar auch über Nacht mal stehen dürfen, aber dieses, dass Autos angereiht in jeder Straße am Rand stehen, das gibt es dort nicht, und so schafft es eine Metropole mit 34 Millionen Einwohnern, dass sie nicht im kompletten Verkehrschaos versinkt durch diese Regelung. Die Autodichte ist in Tokio sehr gering, nur 11% haben ein Auto, das ist sehr, sehr wenig für eine Großstadt im weltweiten Vergleich, und das ist unter anderem eine Folge davon. Und das wäre wirklich eine Revolution, wenn wir hier wieder dieses Gerichtsurteil hätten. Nee, wir machen das wieder rückgängig. Jeder braucht einen privaten Stellplatz. Dann sähen unsere Städte um einiges anders aus. Also das wäre eine ganz spannende Maßnahme hier für Deutschland auch.
Gucken wir immer nach Paris. Da gab es ja auch dieses SUV-Urteil, was ja so ein bisschen das ähnliche Thema ist. Aber Paris macht auch gerade viel mit Anne Hidalgo als sozialistische Bürgermeisterin, genau, in Paris. Wir haben jetzt Tokio gesagt, wir haben schon ganz viel aus Holland gehört. Was ist aus Frankreich noch, was es da gibt? wo du sagen würdest, unbedingt nach Deutschland?
Die Geschwindigkeit in Paris, würde ich sagen. Also die Geschwindigkeit, mit der Anne Hidalgo die Verkehrswende dort umsetzt, ist tatsächlich sehr beeindruckend und ein großes Vorbild für Deutschland, weil sie es doch geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit, sagen wir jetzt mal 10 Jahre, von einer Stadt, die komplett autoverstopft war, zu einer Stadt zu machen, wo die Menschen sichtbar Fahrrad fahren. Und wie hat sie das geschafft? Sie hat einfach radikal das Radverkehrsnetz verbreitert, verlängert und hat es geschafft, innerhalb der Stadt, es ist natürlich, ne, Paris ist groß, es bezieht sich immer auf einen gewissen Raum in der Innenstadt und dort hat sie es halt hinbekommen, dass es passable, sichere Radwege gibt und allein diesen Standard, also diese Basic-Ausstattung an Radwegen hat schon erreicht, dass wirklich so viele Menschen wie noch nie in Paris Fahrrad fahren. Manche Fahrradwege sind regelrecht bevölkert mittlerweile. Es gibt ja da immer wieder Videos, die da im Netz auch kursieren. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Und was sie auch beeindruckend schafft, das hat sie ja auch sehr selbstbewusst angekündigt, dass sie 70.000 überirdische Parkplätze abschaffen möchte. Also genau die Parkplätze, die im öffentlichen Raum rumstehen. Und das macht sie tatsächlich auch sehr beeindruckend. Immer wieder sieht man Vorher-Nachher-Bilder, also vorher eine Straße, rechts und links stehen überall Autos. Nachher, diese Straße ist komplett befreit von Autos und mittlerweile wachsen da Bäume, Büsche, was auch immer. Also sie schafft das wirklich und sie ist natürlich nicht unumstritten in Paris, aber sie hat 2021 oder 2020, glaube ich, die Wahl wieder gewonnen. Das heißt also, sie ist auch für ihre Politik im Amt bestätigt worden. Und ja, sie hat gezeigt, dass man mit einer mutigen Verkehrspolitik Wahlen gewinnen kann. Das ist ja, wovor deutsche Politiker viel Angst haben, dass sie abgestraft werden. Mag berechtigt sein, die Angst, ne? Aber es zeigt auch, wenn du es richtig machst und wenn du es gut machst und wenn du eine Vision hast, dann folgen die Menschen auch. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir von Paris lernen können.
Du hast am Anfang so ein schönes Wort benutzt, Co-Effekte, was hast du gesagt?
Co-Benefits.
Co-Benefits, genau. Das würde ich unbedingt bestätigen wollen und was ich in Utrecht erlebt habe, war dieses Gefühl, es gibt ein anderes Selbstverständnis auch auf dem Fahrrad, es gibt ein anderes Selbstverständnis als Fußgänger und es gibt auch ein anderes Selbstverständnis als Autofahrer. Sowas macht natürlich auch zum Beispiel, ich glaube, das größte Fahrradparkhaus in Europa steht in Utrecht. In der Innenstadt fahren nur Fahrräder auf riesen Fahrradwegen und nur Lieferwagen kommen rein und es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Also es ist eine, obwohl auch Fahrräder sehr schnell fahren, ist es eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre zwischen Fußgänger, Fahrradfahrer und den Lieferwagen und beziehungsweise Bussen, die dann noch in der Innenstadt sind. Meinst du sowas auch mit Co-Benefits?
Auf jeden Fall. Also, dass man eine Stadt, dass die Geräuschkulisse einer Stadt wieder von Menschen dominiert ist, die miteinander reden, die lachen, von Geschirr, was aus den Restaurants klingt, all das hörst du ja nicht, wenn auf einer Straße nur Autos ständig hin und her fahren. Also, dass man eine Stadt wieder als solches erkennt, dass die Begegnungsräume wieder besser da sind, dass man sich unterhalten kann, ohne sich anzuschreien. Das sind ja alles Punkte, die für eine lebenswerte Stadt sehr wichtig sind und das hast du halt in diesen fahrradgerechten Städten wie Utrecht und man muss auch wirklich sagen, dass die Rückkehr zum Fahrrad die niederländischen Städte wirklich gerettet hat vor ihrer Zerstörung, ne? Weil wir Deutschen, wir haben großen Schaden zum Teil an niederländischen Städten im Zweiten Weltkrieg hinterlassen, Rotterdam zum Beispiel, aber es wurde halt nicht alles zerstört, eine gewisse historische Bausubstanz ist in Amsterdam und auch in Utrecht erhalten geblieben. Und diese Städte sind in den Jahrzehnten nach dem Krieg enorm vom Autoverkehr überrollt worden eigentlich. Und wenn diese Entwicklung weitergegangen wäre, dann sähe Utrecht oder Groningen oder Amsterdam nicht mehr so aus, wie sie heute aussehen würden. Oder diese Städte stünden einfach komplett im Stau. Es wäre das reinste Verkehrschaos. Ne? Weil die Städte wachsen ja auch an in den Niederlanden. Und wenn dieses Anwachsen der Bevölkerung einherginge mit einem Anwachsen des motorisierten Verkehrs, dann wären diese Städte komplett im Chaos versunken. Das heißt, der Rückgriff aufs Fahrrad hat diese Städte wirklich gerettet und hat sie lebenswerter gemacht, als sie wahrscheinlich je waren. Und das kann man unter anderem in Utrecht halt so toll beobachten, was für einen Effekt das Fahrrad dort tatsächlich hat. Und ich kann wirklich jedem raten, wenn er mal Zeit hat, sich Utrecht anzugucken und sich wirklich fragen, ob es so schlimm ist, ne? Weil immer wieder wird man gelabelt als totalitär und man möchte irgendwie eine Ökodiktatur einführen. Ja, schaut euch mal die Ökodiktatur Utrecht an. Ich glaube, die Menschen werden nicht dazu gezwungen, Fahrrad zu fahren. Ich glaube, das ist
die freie Diktatur.
Ja, ja, ich glaube, sie machen es sogar freiwillig, ja.
Wir bleiben positiv und ich kann aus Leipzig berichten, dass hier auch vorm Hauptbahnhof farbige, große, großflächige Radwege, Fahrradstreifen entstehen und sie werden Stück für Stück erweitert. Also man scheint auch zu lernen. Es war aber auch nur, weil der Oberbürgermeister ein Machtwort gesprochen hat und hat gesagt, wir können im 21. Jahrhundert nicht mehr vom Bahnhof keine vernünftigen Fahrradwege haben. Und es war gar nicht so unumstritten, wie das jetzt, wie man denken würde, es sein könnte.
Das war ein seltener positiver Take von einem deutschen Oberbürgermeister. Ich habe das mitbekommen, ja. Ne? Also fand ich sehr mutig.
Ist deutschlandweit so ein bisschen auch so wahrgenommen worden, dass das jetzt andere Oberbürgermeister nicht so sagen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das über die sozialen Netzwerke mitbekommen, dass sich dann ein Bürgermeister hinstellt von der SPD, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, also jetzt von genau. Einer Partei, die sich auch traditionell schwer tut bei der Verkehrswende, der da wirklich sehr klar und offen sagt, ja, das ist einer modernen Stadt nicht würdig, dass wenn du aus dem Bahnhof trittst, dass sich da gleich so eine großspurige, vierspurige oder noch mehr spurige Straße empfängt. Und ja, das war eine schöne Sache. Wahrscheinlich eckt er damit auch an in der eigenen Partei und in der Bevölkerung, ne? Aber wenigstens ist da mal jemand, der den Mut hat, ne? Und nicht diesen unerträglichen Autopopulismus zum Opfer fällt. Und das war sehr erfrischend, mal zur Abwechslung zu hören.
Wir nehmen die guten Vibes mit und gehen nach Dänemark einmal kurz, weil du das Land auch erwähnt hast. Was nehmen wir aus Dänemark oder was beobachtest du in Dänemark, was uns in Deutschland fehlt oder was wir übernehmen könnten?
Also ich war vor einem Jahr in Kopenhagen, um mir da selber mal ein Bild zu machen, ne, weil Kopenhagen wird ja immer gepriesen als die Fahrradhauptstadt Europas oder der Welt und ich war noch nie dort und habe gedacht, schaue ich mir das mal an. Bin zu Silvester dorthin gefahren, also zu einem Zeitraum im Jahr, wo es ja traditionell weniger Radverkehr gibt. Ne? Fahrrad ist leider immer noch ein saisonales Verkehrsmittel. Und ja, ich war schon wirklich beeindruckt, weil die Kopenhagener haben halt einfach eine sehr solide Radinfrastruktur. Die sieht nicht immer schön aus, die glänzt nicht so wie in den Niederlanden, die schreit nicht hier, fahr auf mir, aber sie ist halt einfach da und ja, es sind auch sehr viele im Winter unterwegs gewesen. Also das ist halt einfach diesen Standard. Das Fahrrad ist dort nicht Verhandlungsmasse. Man muss nicht darüber reden, ob es jetzt hier Radwege gibt oder nicht. Das haben sie einfach gemacht. Ne? Das ist auch ein jahrzehntelanger Prozess. Aber es haben sie einfach geschafft. Und was mir halt auch aufgefallen ist, und das trifft nicht nur auf Kopenhagen zu, auf eigentlich alle Fahrradstädte, die ich besucht habe, es gibt kaum Stau in diesen Städten. Also kein Autostau. Es gibt Fahrradstau, aber kein Autostau. Und wie erklärt sich das, wenn es immer heißt, dass mehr Radwege zu Stau führen? Ne? Das, weil sie ja dem Auto den Platz wegnehmen. Anscheinend ist das in der Praxis nicht so. Warum? Weil einfach doch ein signifikanter Anteil der Bevölkerung sich traut, Fahrrad zu fahren und dadurch ja die Straße entlastet. Und das ist ein Learning, was ich aus Kopenhagen mitgenommen habe, dass nicht viele Menschen dort mit dem Auto wohl unterwegs sind, weil ich keinen Stau gesehen habe. Und noch was aus Kopenhagen. Kopenhagen hat die schönsten Fahrradbrücken, die es gibt einfach. Ne? Gibt die Cykelslangen, kann jeder mal im Internet angucken. Wenn du die, kennst du die? Du nickst?
Ich bin noch nicht gefahren, ja, aber genau. Ist es, ja doch, doch. Das ist nicht die, wo man so hoch. Nee, aber es ist eine relativ lange, ne?
Genau, so eine geschlängelte Brücke
mit
rotem Asphalt. Und der rote Asphalt ist mittlerweile so ziemlich verblichen, weil einfach zum Teil, was das ist, 21.000 Radfahrer fahren jeden Tag über diese Brücke in Spitzenzeiten. Also ein Prestigeprojekt, einfach weil es eine tolle Fahrradbrücke ist. Ist natürlich auch eine nützliche Brücke, weil sie den Weg extrem verkürzt für Fahrradfahrer. Aber da habe ich mir gedacht, sowas braucht es in Deutschland eigentlich auch mal. Ne? Irgendwie so ein Prestigeprojekt von in einer Stadt, die so symbolisch ausdrückt, ja, wir nehmen den Fahrradverkehr ernst, wir scheuen keine Kosten und Mühen, um auch mal wirklich eine tolle Infrastruktur zu schaffen, sei es in Form einer Brücke oder in Form eines Hochradwegs oder einer Fahrradautobahn, also wie man das auch umsetzen mag, aber einfach so als Signal an die Menschen, die Fahrrad fahren, wir nehmen euch ernst, wir finden euch toll, wir möchten, dass ihr hier fahrt, kommt her, wir fördern das. Und das macht zum Beispiel Kopenhagen ganz toll. Es gibt auch einen Radweg in Kopenhagen, auf dem steht...
Überdächern?
Nee, sorry. Nee, nee, Entschuldigung. Auf dem Radweg steht, this lane fights climate change. Also, um allen Radfahrern zu vergewissern, also, was ihr okay, hier macht, ist wirklich gut. Und ja, das sind so kleine Dinge, die eine fahrradgerechte Stadt am Ende ausmachen.
Ich glaube, es ist in Kopenhagen sogar ein Sightseeing-Objekt, auch diese Brücken oder Fahrrad. Teilweise sind Fahrradwege so spannend oder an ungewöhnlichen Orten, dass es eine Art Sightseeing-Objekt wird für viele oder
genau, ja.
Touristenattraktionen.
Und in Paris gibt es ja die Rue de Rivoli. Das war früher eine, ich glaube, das war mal eine zehnspurige Straße, so wie ich da so Bilder aus den 70ern gesehen habe. Jetzt gehört diese Straße zu 3/4 dem Fahrradverkehr und es gibt nur noch eine Straße für Autos, also eine Spur. Und das ist auch so eine Straße, wo ich, als ich in Paris war, immer wieder hingefahren bin, weil dort einfach wirklich gerade im Feierabendverkehr Unmengen an Radfahrer langfahren. Und da bündelt sich dann auch in so einer Stadt der gesamte, nicht der gesamte, aber ein Großteil des Radverkehrs, einfach weil es so cool ist, mit vielen anderen Menschen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das kennt man aus Utrecht. Man fühlt sich wie so ein Fisch in so einem Schwarm, der einfach so mit der Masse so dahin radelt. Und ja, es macht einfach nur Spaß.
Zum Schluss würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, nämlich zu Narrativen. Ich nehme wahr, dass eine positive Erzählung noch nicht so richtig da ist in Deutschland. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung und würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Also, dass natürlich Fahrradwege gebaut werden, dass natürlich Dächer begrünt werden, dass natürlich ganz viel vorangeht bei der Energiewende, beim Ausbau der Erneuerbaren, bei Wärmepumpen und so weiter. Und aber trotzdem irgendwie oft diese Erzählung von diesem guten Leben nicht so richtig oft in der Debatte ist, sondern es wird viel über Einzelprojekte geredet und wir kommen voran und so weiter. Aber was wollen wir eigentlich? Wieso ist denn das gut? Wieso ist denn das schön? Fällt oft so ein bisschen runter. Und dann denke ich gleichzeitig, ist doch das eigentlich, was wir jetzt gerade brauchen, damit wir diese ganzen Sachen, wo die Politiker sagen, ja, wir müssen das jetzt machen, wir brauchen das, sonst geht die Welt unter. Und warum ist denn das wirklich für uns interessant und nicht nur irgendwie jetzt eine Sache, für die wir ein Solarpanel, das uns 300 € kostet, sondern warum brauchen wir das für ein besseres Leben? Nimmst du das wahr? Also Robert Habeck hat das ja immer gesagt, wir brauchen eine neue Erzählung, wir brauchen eine gute Erzählung.
Teile deine Analyse, dass wir oft in Deutschland, gerade im Bereich der Verkehrswende, aus so einer Notwendigkeit heraus argumentieren. Also wir müssen es machen, weil Klimawandel. Und deshalb müssen wir Fahrradwege bauen und Verkehrswende. Nee, der Klimawandel ist mir ziemlich egal, wenn es um Fahrradwege geht, weil auch in einer 4 Grad wärmeren Welt will ich noch Fahrrad fahren. Ne? Also das ist diese Notwendigkeit in Paris, die Anne Hidalgo, die versucht so dieses Framing zu bedienen. Wir haben so eine schlechte Luft, ne? Die Luft ist so ungesund, was ja auch richtig ist. Jetzt müssen wir die Luftverschmutzung reduzieren und deshalb bauen wir die Radwege. Das ist zwar auch so eine negative Notwendigkeit, ne? Sie ist aber dennoch ganz gut gewählt, weil ja die Opposition nicht gegen gute Luft Stimmung machen kann, ne? Weil gegen gute Luft kann ja niemand was sagen, weil es rettet ja Menschenleben, es ist gut für die Gesundheit. Das heißt, diese Anne Hidalgo, die macht das aus so einem sehr pragmatischen Approach heraus oder so eine sehr pragmatische Begründung verwendet sie. Und es ist halt immer, ne, du machst dir die Erfahrung, was zieht bei den Menschen. Wenn Klimawandel zieht, dann benutzt du vielleicht das Argument Klimawandel, weil es gerade irgendwie en vogue ist oder als sehr drängend wahrgenommen wird. Wenn du das Gefühl hast, die Verkehrssicherheit ist ein Problem, dann argumentierst du vielleicht mit Verkehrssicherheit und versuchst dadurch Menschen zu überzeugen, weil du selber, der die Menschen ja überzeugen willst, du selber weißt ja, du kennst die ganzen Co-Benefits ja, ne? Du weißt, wie gut Fahrradfahren ist und was das mit der Stadt machen würde. Und du musst halt immer überlegen, wie erreichst du die Menschen am besten, mit welchem Argument. Und wenn wir jetzt auf eine positive Erzählung gucken, ja, es ist ja nicht so, dass man es nicht versucht. Man redet darüber, wie gut Fahrradfahren ist, wie lebenswert, was für eine lebenswerte Stadt wir bauen können. Dann läufst du aber Gefahr, dass du das Fahrrad kulturell auflädst und es als Symbol darstellst für eine neuen, grünen, gerechten Stadt. Und das zieht ja auch wieder Widerstand nach sich, ne, weil dann gibt's so Artikel, so Meinungsbeiträge in der Welt, dass das Lastenrad zum Beispiel das Symbol des Alnatura-Adels ist, ne, oder der SUV der Linken ist. Also dann stößt du auch auf so eine Reaktanz und dann hast du so einen Kulturkampf, den du eigentlich auch nicht willst, obwohl du eigentlich mit so einer Vision argumentierst. Also, ne? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, das ist ein Spruch von Helmut Schmidt, das stößt natürlich auch gleich wieder auf. Das heißt, du hast so ein bisschen die Wahl, aber am Ende musst du es kombinieren. Du brauchst eine negative Erzählung, finde ich. Also du brauchst, dass du musst sagen, wir haben hier Klimawandel, die Städte werden immer heißer, also so eine Dringlichkeit, weil Menschen sind darauf ansprechbar, ein Teil der Menschen. Gleichzeitig kannst du die Menschen noch abholen, indem du was Positives irgendwie in den Raum stellst. Also ich glaube, psychologisch brauchen wir beides. Wir brauchen ein bisschen, wir brauchen den Zuckerbrot und Peitsche, um es einfach mal zu sagen. Ne? Also ein bisschen die negative Begründung, aber auch die positive Begründung, warum wir uns verändern müssen. Und das Gleiche muss ich mir ja zum Teil vorwerfen, ne? Dass ich mit meiner Rhetorik auch unnötig viel Konfrontation in die Debatte bringe. Ja, ich verstehe das Argument. Gleichzeitig glaube ich, ohne Reibung kommt ja überhaupt gar nichts in Bewegung. Ne? Also über Jahrzehnte gab es diese Debatte nicht und es war einfach komplett in der Sackgasse. Und erst jetzt, wo auch gewisse Radverkehrsaktivisten oder halt die Szene etwas forscher wird in ihrer Rhetorik, kommt überhaupt Bewegung in die ganze Debatte rein. Und ich glaube, es ist einfach so ein ganz unterschiedlicher Ansatz an Versuchen, den wir da auch brauchen. Und am Ende ist Bewegung da und ist ja das Fenster der Gelegenheit offen, um überhaupt was zu ändern, weil mit schönen Worten allein wird es wahrscheinlich nicht gehen. So zumindest ist die Erfahrung. Und vielleicht letzter Satz, in den Niederlanden der 70er Jahre ist das ja auch nicht gelungen durch freundlich Fragen. Ne? Die haben sie haben ihr Fahrrad genommen, haben eine Straße blockiert, haben einen öffentlichen Platz blockiert, ne, haben nicht gesagt, hier, wir fänden es schön, wenn es schöner wäre. Nee, stopp den Kindermord, also auch eigentlich negativer Ansatz, ne, wir wollen etwas verhindern, aber das hat am Ende gefruchtet und deshalb glaube ich, dass es einfach diese super viele Ansätze braucht. Keiner hat den Königsweg, ne, wenn jemand den kennen würde, müssten wir gar nicht viel darüber reden. Keiner hat diesen goldenen Schlüssel, der alles umdreht und die Gesellschaft in die Richtung lenkt, die wir wollen. Ne? Am Ende, ja, sind es ganz viele Ansätze aus verschiedenen Richtungen, die am Ende hoffentlich zum Erfolg führen.
Vision heißt ja auch manchmal nur, dass man sich Beispiele woanders anguckt und Dinge realisiert, die es einfach hier vielleicht noch nicht gibt und sich einfach auch mal umguckt, ist ja keine Utopie. Deswegen glaube ich, brauchen wir nicht zum Arzt. Aber ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort von dir gerade. Zum Schluss darfst du eine Musik- und eine Buchempfehlung dem Milch- und Kulturpublikum geben, wenn du magst.
Eine Musikempfehlung? Ich bin so ein passiver Musikhörer, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin kein aktiver Mensch, der
irgendwie… Ein Radiomusikhörer.
Wie bitte?
Ein Radiomusikhörer.
Ja, also… Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, ne, ich höre gern Vampire Weekend.
Das ist so ein Cello?
Cello, ja, ich höre sehr gerne Klassik. Ich höre alles querbeet, was irgendwo mein Ton trifft, würde ich sagen. Ich bin nicht auf ein Genre festgelegt. Ich habe in Italien tolle Popmusik gehört. Annalisa heißt die Frau. ich bin nicht festgelegt. Am meisten Lieder, die mir gefallen, ist tatsächlich Stromae, Vampire Weekend, würde ich sagen. Ich war mal großer Mumford & Sons-Fan, das hat sich so ein bisschen gewandelt mittlerweile. Dann natürlich die Klassiker, ne? Beatles, Queen, was man halt so hört, ja. So Sachen, ja.
Und gibt's ein Buch, das du jemandem mal ins Herz legen wollen würdest?
Ja, ich sag jetzt was überhaupt nichts mit Fahrraden so zu tun hat. Ne? Ich lese gerade von Inge Scholl, das ist die Schwester von Sophie Scholl gewesen, ein Buch über das Leben damals einfach, ne, über ihre Schwester, darüber, wie Hans und Sophie Scholl zum Widerstand gekommen sind. Und das ist gerade in der heutigen Zeit. Ich habe das Gefühl, man setzt sich wieder sehr stark mit dem Nationalismus auseinander, auch jetzt in Filmen wie Zone of Interest, ne, dass diese Themen leider wieder eine gewisse Brisanz dazu gewinnen. Und das ist einfach so toll geschrieben, aus einer einfach ganz anderen Generation, einen ganz anderen Sprachstil verwendet die Frau, eine sehr schöne, eine sehr präzise, eine schön beobachtende Sprache des Lebens damals, und wie diese Menschen, die erst überzeugt waren von der Hitlerjugend und die auch in der Hitlerjugend waren, die aber plötzlich merken, wie verkehrt und wie faul und vergiftet eigentlich alles ist. Und das ist sehr, sehr, sehr berührend zu lesen, muss ich sagen. Und generell lese ich gerade viel über nochmal so die Geschichte jüdischen Lebens, weil einfach dieser Konflikt da, ne, in Palästina, weil der doch wieder, das einfach doch interessant ist, ne, diese Ursprünge dieses Konflikts zu verstehen und warum heute immer noch Krieg herrscht und kein Frieden in der Region. Also das ist eine Buchempfehlung, die ich da auf jeden Fall abgeben kann. Inge Scholl über das Leben von Sophie Scholl.
Ganz herzlichen Dank für den Austausch. Ich nehme viel mit an Inspiration aus Tokio, Paris, Holland, Dänemark, aus vielen verschiedenen Ländern. Vielen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Ingvar Peruvanovic, Fahrradaktivist, freier Journalist bei der Taz und Politikwissenschaftler. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke ebenso. Danke für die Fragen. War sehr nett und vielleicht bis zum nächsten Mal.